Boah, war das mental stark. Herzlich willkommen zu Mental Darts Masters, dem Podcast für mentale Stärke im Dartsport.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mental Darts Master, deinem Podcast für mentale Stärke. Und ich kann euch sagen, heute haben wir was Besonderes. Einige haben es ja vielleicht über Instagram schon mitbekommen. Andere, die das Video bei mir häufiger verfolgen im Podcast, die sehen, ich nehme mich auch aus einem anderen Winkel auf, denn ich bin heute nicht alleine. Wir haben noch jemanden da, und zwar Jan Schmidt, unser, wie soll ich das sagen, Held aus Leverkusen. Ist heute mit dabei. Jan, ich freue mich sehr, dass du dabei bist und Bock auf die Folge hast.
Ja, ich freue mich auch und danke für die Einladung und ich freue mich auf die nächsten Minuten.
Sehr, sehr gerne. Ich hatte ja, das habe ich in der letzten Folge auch schon gesagt, ich hatte dich ja nach deinem Turnier angetickert, ob du zufällig Bock hast. Normalerweise nehme ich immer so Montag oder Dienstag auf, wirklich kurz vorher, damit ich immer das Wochenende noch mitnehmen kann. Heute sind wir Freitag, das heißt, wir können noch nichts zum World Matchplay sagen, also nicht wundern, dass wir da gar nicht drauf eingehen. Und ich hatte dich da angeschrieben, ich weiß nicht, am Montag, glaube ich, oder so, ob du zufällig Bock hast, da kurzfristig was aufzunehmen, und du hast, fand ich, mental sehr gut reagiert. Und du hast gesagt, ey, Johannes, gerne, aber ich brauche erstmal 2 Tage Pause. Deswegen die Frage, wie geht's dir jetzt so mit fast einer Woche Abstand?
Also ich sag mal so, ich habe die paar Tage tatsächlich gar nicht so gebraucht, wie ich dachte. Also das war vor oder nach München war das schon schlimm. Da habe ich schon über eine Woche gebraucht, um mich erstmal richtig zu sammeln, weil das war ja komplett neu für mich. Das waren ja neue Eindrücke. Und mir ging es aber schon Dienstag wieder normal eigentlich, sage ich mal. Aber ich habe schon damit gerechnet, dass da schon wieder ein paar Tage brauche, bis ich wieder im normalen Leben quasi wieder bin, wieder mental wieder ganz normal quasi bin. Und aber das ging tatsächlich schneller, als ich dachte.
Hattest du in München, oder was waren das für Eindrücke, oder was war das, was so gezehrt hat, dass du gesagt hast, ey, ich brauche tatsächlich ein paar Tage oder fast eine Woche, wie du gerade gesagt hast, um wieder klarzukommen, in Anführungszeichen. Nimm die Leute da mal mit, weil man könnte ja meinen, ja, okay, du spielst ein bisschen Darts, in Anführungszeichen, das ist jetzt böse gemeint, aber man hat jetzt nicht die körperliche Anstrengung wie ein Fußballer oder jemand, der einen Marathon gelaufen hat, aber es ist schon auch etwas, wo man dann eine Pause braucht, offensichtlich, ne?
Ja, auf jeden Fall. Das ist einfach am Ende das Gesamtpaket gewesen. Das war einfach diese gesamte Atmosphäre, das war der Aufenthalt mit den ganzen Profis, was man auch zum ersten Mal dann wirklich erlebt, und natürlich das Spiel selbst. Und ich meine, die Reise nach München ist jetzt auch nicht so unbedingt einfach. Wir sind, glaube ich, auch mit Zug knapp 7 Stunden gefahren. Von daher brauchte man da schon so ein bisschen Zeit dann noch einfach, um sich auch von der Reise ein bisschen zu erholen, also dann die Ereignisse so richtig geschehen zu lassen. Von daher, genau, das war so der Grund, warum ich mir überhaupt so ein bisschen mehr Zeit dann noch genommen habe, und habe jetzt auch gedacht, nach Leverkusen, ich bräuchte auch mindestens die Zeit, weil da ging ja noch mal ein bisschen mehr ab. Aber das war soweit eigentlich okay.
Ja, sehr schön. Ja, weil das ist immer gut, weil ich sag auch immer, auch das Mentale kostet Kraft. Na, das ist halt oft nicht so sichtbar, aber gerade man selber als Sportler spürt das schon sehr. Ich habe das früher im Tennis auch häufiger mal gemerkt, obwohl ich nie so hoch gespielt habe wie du jetzt Darts. Aber das darf man eben nicht unterschätzen. Nur ich kann immer viel erzählen, deswegen umso schöner, wenn ich eben einen Gast wie dich habe, der aus erster Hand einfach mal sagen kann, so ey, unterschätzt das nicht. Genauso sieht man aber, wie sich das Gehirn anpasst, ne? Dass jetzt nach Leverkusen, wo du eigentlich mehr Spiele auch hattest und die auch ein bisschen emotional waren, glaube ich, wo ein bisschen Emotionen drin waren, sich das Gehirn anpasst und man dann schneller wieder klarkommt, quasi, ne?
Ja, also das war halt natürlich auch nochmal schwieriger, weil es halt eine enorme Hitze auf der Bühne war. Also am ersten Tag war es halt wirklich ja, ganz entspannt, auch morgens nicht aufgeregt, also wirklich den ganzen Tag überhaupt nicht.
Ja.
Und die Bühne war noch von der Wärme noch ziemlich angenehm. Und dann am Samstag und Sonntag fing es halt auch schon hier zu Hause an, dass man so ein komisches Gefühl dann hier auf einmal kriegt, dass auf einmal die Nervosität so ein bisschen da ist und dass sich das dann auch in gewissen Punkten dann auch wieder bemerkbar macht. Und dann kam halt noch diese enorme Hitze noch mit dazu. Das war schon ziemlich schwer dann auch zu verpacken. Und natürlich, da muss man eben durch. So, da möchte man halt auch durch, weil ich meine, jedes Spiel halt ist wieder ein neues Erlebnis und das möchte man dann eben
Ja.
wieder weiterführen.
Stark.
Ja, das ist schon heavy gewesen, aber ich habe mittlerweile seit Monaten schon einen ganz guten Way gefunden, mit allem so klarzukommen.
Sehr gut. Da werden wir mit Sicherheit heute in der Folge auch ein bisschen drauf zu sprechen kommen, was so dein Weg ist, weil das finde ich immer ganz spannend. Weil da gibt es ja auch unterschiedliche Wege. Es gibt immer nicht nur den einen Weg, das will ich auch immer betonen. Und ich habe auch für meine Coachings zum Beispiel nie einen Weg, dem ich jemandem aufzwänge, sondern ich versuche immer sehr individuell auf die Spieler einzugehen, um den Weg für Person XY dann am Ende zu finden. Die Hitze hast du angesprochen, das war auch eine Frage, die ziehe ich jetzt mal kurz vor, bevor wir zu meinem eigentlichen Einstieg in die Folge kommen. Also das heißt, die Hitze war auf der Bühne auch so krass, weil jemand gefragt hat, war die Hitze auf der Bühne auch so zu spüren wie im Rest der Halle quasi? Und war das eher mental schwierig oder auch körperlich oder beides?
Beides. Also ich glaube, auf der Bühne war es noch mal ein bisschen heißer.
Hm.
Würde ich jetzt mal sagen, ich war lustigerweise von 22 bis 24 war ich samstags abends auch in Leverkusen zum Zuschauen. Das heißt, ich kenne das halt auch so
Okay.
ein bisschen halt auch als Zuschauer da in der Hitze und so.
Ja.
Da muss man aber auch sagen, das waren wieder andere Jahreszeiten. Das war auch im April, Mai, wo es normalerweise nicht diese warmen Tage gibt. Aber halt auch, ich habe halt auch Samstag zum Beispiel dann auch gemerkt, Samstag und Sonntag, ich kam um 12 Uhr da im Players-Bereich an. Draußen halt 28 Grad und voll Sonne, also keinen Schatten, nix.
Ja.
Und unten halt im Players-Bereich dann auch stand da halt ein Ventilator über diesen großen Raum, den haben aber die ganzen Offiziellen und die Experten und so weiter hauptsächlich benutzt. Das heißt, es wurde unten dann auch schon wieder ordentlich warm. Ja, aber dann kommst du halt in die Halle rein und die Luft steht da drinne, weil halt so viele Menschen drinne sind und weil ja, sich da einfach alles an Luft einfach anstaut und dann war es schon extrem warm und das hat man dann auch in den Spielen halt auch gesehen, wie häufig ich mir dann auch über die Stirn wischen musste und da habe ich dann auch
Ja.
hinterher mit James Wade zum Beispiel auch drüber gesprochen, nach dem Spiel auf der Bühne dann noch, dass halt alles geklebt hat, also alles war am Schwitzen, Stirn, Hände, alles war am Kleben, voller Schweiß und das war schon sehr extrem, muss ich sagen, an den beiden Tagen. Also Freitag ging es noch, aber danach war es wirklich sehr extrem.
Ja, das glaube ich. Das glaube ich. Du hast vorhin so schön gesagt, da kommen wir später nochmal drauf, will ich später nochmal hin in die Richtung. Das muss man akzeptieren und das will man vielleicht auch akzeptieren oder da will man durch, hast du so schön formuliert. Das merken wir uns mal, diese Formulierung. Ich möchte einsteigen, wie ich immer einsteige eigentlich in den Podcast, nämlich mit meinem mentalen Moment der Woche. Und da beziehe ich dich gleich mit ein. Über Leverkusen habe ich schon gesprochen. Deswegen ist das nicht mehr mein mentaler Moment der Woche. Den hatte ich letzte Woche, in der aktuellen Folge oder in der letzten Folge, muss ich ja sagen. Für mich muss man ja sagen, jetzt ist Freitag. Ich habe für meine neue Woche besteht aus Donnerstag und Freitag quasi oder Mittwoch vielleicht noch, wenn ich immer Dienstag aufnehme. Also das heißt, mein mentaler Woche waren tatsächlich keine Dartspieler, sondern die argentinischen Fans. Weil ich das beim Fußball jetzt so krass fand, wie die argentinischen Fans, obwohl die Mannschaft die ganze Zeit hinten liegt, aber trotzdem feiern, supporten, da pfeift keiner die argentinischen Mitspieler aus. Ich will jetzt nicht von, wie die auf die Hymne reagieren der anderen eingehen, sondern mir geht es darum, wie die Mannschaft supporten, obwohl die vielleicht noch nicht den Schlüssel zum Spiel gefunden hat, noch hinten liegt und es eigentlich eher so aussieht, als würden die gleich verlieren und dann natürlich vollkommen eskalieren, als die beiden Tore gegen England fallen. Aber ich glaube, das ist manchmal in Deutschland, habe ich das Gefühl, anders. Da wird schnell rumgepfiffen, wenn dann keine Aktion, Ballverluste etc. in die richtige Richtung gehen. Und dann sind wir oft sehr, sehr kritisch mit unseren Spielern. Und ich glaube, das ist ein viel besserer Weg, der Mannschaft Unterstützung zu bringen, obwohl sie vielleicht noch nicht alles richtig macht. Und glaube ich auch ein Weg, dass Argentinien da jetzt ein paar Mal schon so Last-Minute-Siege eingefahren hat. Was war denn dein mentaler Moment vielleicht aus Leverkusen. Gibt es da einen, den du rauspicken kannst?
Boah, einen speziellen Moment halt nicht. Also ich war halt von vornherein schon ziemlich gesettelt, muss ich sagen. Ich glaube für mich, das Wichtigste, also der oder die beiden wichtigsten Momente gerade im ersten Spiel, fand ich, war das Check zum 5-3 über Doppel-5 direkt mit dem ersten. Wo er ja auch davor schon den einen Matchstart hatte. Genau, da hatte er ja vorher schon einen Matchstart.
Ja.
Und natürlich dann ein Leg später halt die 86. So, wo er sich halt auch mit 180 auf 24 reststellt und ich checke eben 86 in 2 und danach direkt 6 Perfekte rein und so. Ich glaube schon, dass oder dann halt noch der Check dann eben zu 5-5 dann eben mit bei 16 Rest im dritten Dart. Ich glaube schon, dass das genau dann eben die Situationen waren, wo ich dachte, ja, der Fall muss es jetzt sein und sonst ist das Spiel weg, weil der, so wie der halt vorher auch auf Doppel geworfen hat, kannst du dir nicht erlauben, nochmal ein Match dazu kassieren, weil du dann auch einfach weißt, dass der eigentlich zu einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit auch drin ist, gerade anhand seiner Doppelquote aus dem Spiel. Und und ansonsten in den anderen beiden Spielen gab es jetzt nicht unbedingt so einen Moment, würde ich sagen, weil die anderen beiden Spiele waren halt soweit okay und die waren halt auch von vornherein, sage ich mal, gerade für mich relativ eindeutig von meiner Herangehensweise halt auch, also dass ich auch, dass ich halt auch wusste, in was für einer Situation ich mich gerade befinde und dass ich halt auch durch die letzten Monate, wo man mehr auf hohem Niveau spielt, wo man viel mehr Spiel auf hohem Niveau auch macht und dann immer mehr die Situation durchgeht, wie man gewisse Dinge gerade bestreiten muss, habe ich die Situation versucht halt genauso auch umzusetzen, wie ich sie die letzten Monate oder die letzten ein, zwei Jahre auch gemacht habe.
Also hat er die Erfahrung aus den anderen Bereichen oder aus den anderen Spielen quasi, die auch auf hohem Niveau waren, vielleicht nicht auf der Bühne, aber zumindest auf sehr hohem Niveau schon auch geholfen da?
Ja, definitiv. Also ich glaube halt auch, dass wenn ich die Erfahrung jetzt nicht so gehabt hätte, wäre ich vielleicht auch komplett überrannt worden und hätte nicht ansatzweise den Dart gespielt, den ich spielen kann. Weil ich glaube halt, sonst wird man halt einfach komplett überrascht von dem, was der was der Gegner denn eben halt auch spielt, halt weil es halt ein Profi ist und du kennst es halt sonst aus dem Fernsehen und hast es halt nie vor dir so gesehen. Deswegen, das hilft schon auf jeden Fall,
glaube ich, da können wir direkt in den Hauptteil reingehen, denn der Hauptteil soll natürlich dein Auftritt in Leverkusen sein und ich habe ja Fragen erbeten, sage ich mal, und es kamen sehr viele, kann ich sagen. Ich habe die ein bisschen sortiert, manche waren natürlich auch mehrfach, das ist ja auch vollkommen klar. Ich habe das mal ein bisschen sortiert und wir gehen mal auf die Fragen ein, die konkret auch zu Leverkusen waren. Und da vielleicht war eine Frage, was war für dich der Unterschied jetzt in Leverkusen im Vergleich zu München? Gab es da einen Unterschied, den du ausmachen kannst? Du hast ja schon gesagt, auch danach kannst du dich viel besser jetzt, war viel schneller abgehakt, sage ich mal.
Ja, also ich, so einen richtigen Unterschied. Ja, die Atmosphäre ist halt eine andere, da laufen halt andere Leute rum und das ist halt wieder neue Halle, neue Umgebung und natürlich, das ist sowieso erstmal der offensichtlichste Unterschied, aber so von der Herangehensweise war das halt schon anders, weil ich in München nicht die Konfidenz mitgebracht habe, dass ich gesagt habe, ich kann das Spiel auch gewinnen. So, ich habe bevor dem Spiel
gegen Nico... Du warst damals aber auch im Decider, glaube ich, oder? Habe ich das richtig in Erinnerung?
Ja, genau. Ja. Aber aber meine Erwartung vorm Spiel war wirklich, also Nico gewinnt 6-0 mit 105 oder 100 oder keine Ahnung, was in das Spiel ist, 15 Minuten vorbei. Das war meine Erwartung an das Spiel, das war ja gerade so noch die Zeit, wo Nico ja wirklich komplett gebrannt hat und wo ich auch wusste, dass das auf jeden Fall hart wird. Ich wusste halt, was ich spielen kann, aber trotzdem halt für den ersten Auftritt kann man jetzt nicht so mit der Konfidenz reingehen, um wirklich von vornherein sein A-Game spielen zu können. So, das funktioniert nicht. Und weil es halt von seiner Seite aus nicht ganz so lief, sage ich mal, konnte ich halt überhaupt noch in die Decider, sage ich mal, reinkommen. Mhm. Das war dann halt auch eine engere Geschichte. Und jetzt vor Leverkusen habe ich vor dem ersten Spiel gesagt, ich kann ihn schlagen. Dafür muss von meiner Seite aber auch wirklich alles zusammenlaufen. Und ich habe halt auch vorher gesagt, ja, wenn ich wenn sie schlagen sollte, dann fühle ich mich auch in der Lage, einen Decker zu schlagen, weil ein Menzies halt gerade besser in Form ist. So, das sieht man ja, ja momentan, das ist jetzt nichts, was ich jetzt irgendwie so herausnehme oder so, das sieht man halt aktiv. Gerade weil Menzies halt letzte Woche noch einen Titel geholt hat, letzte Woche Montag.
Ja, eben, da gewinnt in der Woche vorher halt auch noch einen Titel. Ja,
ja, also haben wir beide innerhalb von 2 Tagen noch einen Titel geholt, aber das ist hat jetzt gerade nichts damit zu tun. Aber ja, das kommt halt auch eben dadurch, dass halt auch seit April wieder viel passiert ist. Viele Spiele auch bei der Next Gen auf sehr hohem Niveau, auch über 90 viel. Und das war halt vor München noch anders. Und da hat dann natürlich auch der Titel auf der Next Gen natürlich hat auch geholfen, eine Woche davor. Rein leistungs-, aber auch ergebnistechnisch, weil es vorher bei der Next Gen auch gar nicht lief, rein ergebnistechnisch. Von daher schon, das macht halt auch gerade fürs Mindset, für die Herangehensweise auch schon einen Riesenunterschied tatsächlich.
Ja, absolut. Also da brauchen wir uns auch nichts vormachen, da kann ich noch so viel coachen und machen und tun. Irgendwann braucht man auch mal den Sieg. Na, das ist immer, ich habe schon mal ein ganzes Webinar darüber gehalten, über Selbstvertrauen und so weiter. Und das Selbstvertrauen grundsätzlich sollte natürlich nie auf dem reinen Ergebnis, auf dem reinen Outcome gestützt sein, weil das halt eine sehr wackelige Säule ist, wie du sagst. Ne? Du hast jetzt gerade einen guten Run, würde man sagen, auch mit die Next Gen damit einbeziehen. Davor war es aber halt einfach mal nicht so. Aber natürlich spielen Siege mit rein. Und ich habe gestern noch die Rafa-Doku weitergeguckt und der Trainer, der Toni Nadal, sagt es auch, das ist so eine Negativspirale, in die du kommen kannst. Wenn du kein Selbstvertrauen hast, dann verlierst du. Und wenn du verlierst, geht dein Selbstvertrauen auch nach unten. Und deswegen musst du dich dann entsprechend auf andere Dinge wieder stützen, damit man irgendwann auch wieder einen Sieg einfährt und das Selbstvertrauen natürlich auch wieder stark werden kann. Oder, wie du selber sagst, man mit Selbstvertrauen schon dahin fahren kann. Weil wenn man mit nicht dem Selbstvertrauen in ein Spiel reingeht mit der Erwartung, ich krieg auf die Mütze, dann hast du nicht auf die Mütze gekriegt, aber ich glaube, der Decider war wahrscheinlich trotzdem anders zu spielen, weil du von vornherein gedacht hast gegen Nico, das wird schwierig. Und dann ist es schwer in dem Spiel, glaube ich, umzudenken.
Ja, also ich habe halt auch einfach nur so gedacht, ich versuche einfach frei aufzuspielen gegen Nico, weil ich kann nichts verlieren und ich bin der klare Außenseiter, ich versuche frei aufzuspielen. Ja. Und wie gesagt, dass man eben auch den ein oder anderen Überraschungstreffer mal eben landen konnte, so das ist natürlich auch super. Und was du auch eben sagtest mit dieser Negativspirale von Rafael Nadal zum Beispiel, das geht auch noch eben darum, wenn man sich halt so gut fühlt, dass man denkt, man spielt wirklich extrem gut und es reicht meistens trotzdem nicht, dann ist es halt also natürlich kann man dann sagen, ja, man nimmt die gute Leistung mit, aber das bringt einem trotzdem nichts, wenn man zum Beispiel nach 2 Stunden wieder aus dem Turnier raus ist.
Ich weiß, das sowas geht nur bis zum gewissen Grad. Na, das ist immer, da bin ich auch dafür zuständig, teilweise natürlich die entsprechende Perspektive immer herzustellen, aber natürlich merkt man auch beim Spieler, beim Sportler geht das auch nur bis zum gewissen Grad, dass man sagen kann, du pass auf, fokussier dich auf deine Leistung, die stimmt. Jetzt ist gerade Darts ein brutaler Ergebnissport und wenn dann halt einfach jedes Mal 90 mit den 90 spielst, aber halt nie gewinnst, dann ist das am Ende, wirkt das auch nur noch wie eine Floskel, was ich da sage. Da muss man andere Mittel und Wege finden und das passt auch die nächste Frage ganz gut dazu. Jetzt hast du einen Players Championship Sieger direkt ausgelost bekommen. Ja, man hätte sagen können, vielleicht hätte es auch einen anderen geben können, der vielleicht gerade nicht so in Form ist. Am Ende kannst du es nicht ändern. Deswegen die Frage, hast du dich auf deine entsprechenden Gegner vorbereitet? Du hast schon gesagt, bei Decker war entsprechendes Mindset schon da. Wenn ich den einen schlagen kann, dann kann ich den auch schlagen. Hast du dich entsprechend vorbereitet auf die Gegner? Kann man das im Darts? Weil im Fußball ist es was anderes. Hast natürlich mehr Taktik etc. Aber kann man im Darts sich auf die Spieler vorbereiten?
Also ja, so große Vorbereitung geht eigentlich auch gar nicht, weil ich meine, der Gegner wird auch erst einen Tag vorher richtig erst zugelost und dann weiß ich auch erst genau, gegen wen ich halt spiele, erst einen Tag vorher. Was dann halt auch dazu kommt, natürlich, es gibt halt einzelne Charaktere, die halt auch mit gewissen Mindgames arbeiten, die halt einen ungewöhnlichen Rhythmus haben, die eventuell auch sich da und da mehr Zeit lassen, die gewisse Tricks anwenden und so. Natürlich, darauf kann man
sich theoretisch vorbereiten. Wer ist denn da so ein Spieler?
Ja,
Wer ist
James
denn
Wade,
da
also das ist, also James Wade auf jeden Fall ist
Ja.
mir halt auch aufgefallen, dass er auch ein bisschen langsamer wurde und auch nicht mehr ganz so in dem Tempo auch die Darts mit rauszieht oder zum Oki geht oder sowas. Das sind halt solche Geschichten, ne? Diese klassischen Mindgames. Ja, aber ist, man kann sich halt nur darauf vorbereiten, wenn man halt auch wirklich weiß, was es für einen ist. Und ich finde, Menzi ist halt gerade mitten im Spiel, ist er jetzt ziemlich neutral, was sowas irgendwie angeht. Der hat keine Mindgames, der spielt auch einfach nur sein Spiel darunter, hat einen ganz angenehmen Rhythmus, muss ich sagen. Deswegen war jetzt, sage ich mal, die Vorbereitung oder eben das, was man irgendwie erwarten kann, jetzt nicht so außergewöhnlich. So, also natürlich halt Wayne Wade anders gewesen. Ein Andrew Gilding wäre vielleicht auch anders gewesen. Oder ja, andere Spieler, die halt auch zum Beispiel auch emotional sind nach guten Aufnahmen oder so, dann wäre es auch nochmal was anderes gewesen. Aber an sich fiel mir das relativ einfach, weil Menzi ist einfach ein relativ neutraler Spieler während dem Spiel, sag ich mal, ist.
Ja. Hast du, eine Frage von mir, hast du, kommen wir eh gleich dazu, natürlich gab es die Frage, wie hast du das 1-5 geschafft, wieder aufzuholen? Na, das war natürlich eine Frage, die kam nicht nur einmal, was dir da durch den Kopf ging und so weiter. Ich habe das Spiel ja auch gesehen. Merkst du, kriegst du mit bei einem Cameron Menzies, dass der dir nochmal die Chance gibt? Dass bei dem vielleicht irgendwie was bröckelt am Selbstvertrauen, dass der vielleicht doch nicht so confident ist, wie er es vielleicht sein könnte nach dem Players Championship Sieg und jetzt gegen einen Host Nation Qualifier? Kriegst du das mit oder was war es, das dich weiter hat glauben lassen, obwohl du 1-5 hinten lagst?
Also ich muss erstmal sagen, die einzige Stelle, wo ich es wirklich gemerkt habe bei ihm, waren halt seine letzten beiden Aufnahmen im gesamten Spiel, also die letzten beiden, wo er schon auf 164 Riss stand. Man muss auch erstmal sagen, Cameron Menzies hat ja erstmal nicht schlecht gespielt, der spielt ja trotzdem 94,
überhaupt
95
nicht.
Punkte.
Der hat,
ich finde,
ganz kurz, ich habe kurz vorher nochmal reingeguckt, als du 1-3 hinten lagst, nee, stimmt nicht, bei 1-5 war's, hat Menzies 99, gespielt, irgendwas, und du 81.
Ja.
Also der, haben euch auch Welten, könnte man sagen, bis dahin getrennt. Ne? Also der, und
genau,
das untermauert, dass Menzies jetzt nicht schlecht gespielt hat. Der spielt fast 100 bis zu dem 5-1, ja.
Ja, genau. Und bei mir war das halt auch einfach so, das habe ich auch hinter im Interview gesagt, als ich halt 4-0 hinten lag, habe ich nicht mehr damit gerechnet, da überhaupt noch irgendwas drehen zu können. So, dann hole ich mir natürlich dieses eine Leck dann zum 4-1. So, hab dann gedacht, ja, okay, ne, ist halt jetzt ein Leck, aber 4 kann ich da jetzt auch nicht mehr ausrichten. Ja. Spiel da halt dann 7 Perfekte, dann auch hinterher zum 5-1. So, und dann, ja, also ich muss halt auch sagen, die ersten Lecks, die ersten 3-4 Lecks haben sich für mich halt auch nicht so gut angefühlt tatsächlich vom Scoring. Ich hatte ja nur Scoring bis zu dem Leck, was ich mir dann noch geholt habe. Ich weiß nicht, woher das kam. Ich habe auch einfach, ja, versucht halt immer noch weiter zu kämpfen und auch einfach nochmal für mich selber auch einfach ein gutes Gefühl zu schaffen. Und wenn ich jetzt, selbst wenn ich jetzt erstes Spiel, keine Ahnung, 6-3 oder so verloren hätte und ich hätte trotzdem an die 90 gespielt, dann hätte ich trotzdem ein sehr, sehr gut, wäre ich trotzdem mit einem sehr, sehr guten Gefühl da rausgegangen, weil es eben von mir, ja, weil ich einfach einen guten Touch hatte dann vielleicht halt auch und weil das dann einfach super war. Und ich glaube, das war dann eben ab dem, also wenn ich halt, nee, er spielt ein 12er zum 5-1, ich dann halt ein 13er zum 5-2 hinterher direkt und dann kam eben das Break, wo er einen Matchstart hat und dann war ich halt auf einmal nur noch halt eins hinten und dann hole ich erstmal noch meinen Anwurf, wo er halt auf, schon auf Doppel stand, dann halt wieder halt das Break zum 5-5 mit dem letzten auf Doppel-8. Ja, und auf einmal so schnell bin ich dann irgendwie im Decider und dann lief halt auch einfach alles. Und gerade die beiden Decider, die ich dann ja auch gespielt habe, das ist ein Riesenunterschied zu dem, was gegen Nico der Decider zum Beispiel war.
Okay.
Da kam ich auch gar nicht rein, nichts getroffen und zu spät irgendwie überhaupt ein Triple gehabt. Und dann halt auch da wirklich gegen Menzies von vornherein da gewesen, gegen der Decker von vornherein da gewesen. Auch in der Woche davor gegen Jamie schon im Finale der Next Gen halt auch von vornherein da gewesen. Und dann wusste ich auch irgendwie, wie ich solche Decider eben auch spielen muss. Und und genau dann, als ich dann in Decidern auch war und beide halt auch angefangen habe, dann wusste ich auch, ja, ich bin gerade gut dabei, ich kann das jetzt auch durchziehen. Spiele jetzt nochmal ein gutes Leck und dann reicht das auch für den Sieg. Und das hat eben zwei Fällen dann eben halt auch gereicht.
Ja, sehr gut. Sehr gut. Ich glaube auch, also was ich habe es in der letzten Folge schon gesagt, da ohne, dass ich von dir ja wusste, wie du das gespielt hast, wie du damit umgegangen bist, weil ich kann ja immer nur beurteilen oder ich beurteile hier, was ich sehe von außen. Und bei dir habe ich als Unterschied zu vielen anderen Host Nation Qualifiern, das mache ich gar nicht als Vorwurf, es ist nur, was ich sehe, du warst 1-5 hinten und ich glaube dir zu 100%, dass du bei 1-5 nicht gedacht hast, das gewinne ich noch. Ich glaube, das wäre vermessen zu sagen, ich liege 1-5 hinten und man hat ja selber ein Gefühl, okay, der Menzies, der spielt auch gut. Ne? Also das ist jetzt nicht so, dass du jedes Leg hättest auch eigentlich gewinnen können, sondern es war einfach, der spielt auch gut und dann braucht man jetzt nicht sagen, das gewinne ich noch. Aber du hast es nicht ausgestrahlt. Die hat man nicht angesehen, dass du schon abgeschlossen hast mit dem Spiel. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Weil dann spielst du wirklich dieses, okay, jetzt spielen wir halt mal das nächste Leg. Na, ich kenne das von mir im Tennis. Ich habe auch schon Spiele gehabt. Da war ich Herrn 30, Deutsche Meisterschaft, spiel gegen einen gesetzten Spieler. Und es läuft genau so, wie man sich das gedacht hat. Man liegt 3-6-0-4 hinten. Und ich habe aber damals gespürt, dass mein Gegner sich nicht wohlfühlt. Deswegen habe ich dich gefragt, ob du bei Menzies was gespürt hast. Weil ich war eigentlich auch durch. Ich habe dann aber gesehen, als ich das Spiel zum 1-4 mache, hat mein Gegner damals einen Schläger geschmissen. Und ich denke mir, wieso schmeißt du einen Schläger, wenn du so hoch gegen mich führst? Du bist ja auch der Favorit. Und das war für mich klar, okay, du fühlst dich nicht wohl. Und dann habe ich im Tennis natürlich andere Möglichkeiten. Dann habe ich halt anders gespielt, habe über mein Spiel nachgedacht. Aber du hast halt einfach... Du hast einfach weitergespielt und ich glaube, dir hat natürlich geholfen, dass du, wie du es gesagt hast, das 5-2, da hast du gut gespielt. 13er war es, glaube ich, hast du gerade gesagt. Da sieht man einfach nochmal so, okay, eigentlich geht's ja. Na, dann lädt er dich ein, dass er den einen Matchstart auslässt, dass du ihn nochmal breaken kannst und dann entsteht so der Gedanke wieder. Oder? Dann entsteht irgendwann der Gedanke, vielleicht geht ja doch noch was. Jetzt bleiben wir mal dran. So nach dem Motto, ne? Man zieht sich so diese Momente raus. Man denkt nicht gleich an das komplette Endergebnis. Das gewinne ich noch oder das muss ich noch gewinnen, sondern man holt sich so Leg für Leg seine kleinen Motivationsschübe. Und ich fand gut, dass du da auch am Anfang erstmal auch, als du den 13er spielst, bist jetzt nicht ausgeflippt, sondern hast das eher, ich glaube, du hast das ganz neutral sogar quittiert. Und genau das war ja gut. Weil am Ende steht es gerade mal 5-2, das ist noch ein ganz langer Weg. Und so hast du das Leg für Leg eher gespielt, zumindest von der Ausstrahlung her. Für mich hat Menzies dann schon eine Unruhe ausgestrahlt. Ich finde das aber gar nicht so schlimm, dass du das gar nicht mitkriegst, weil du sollst dich ja um dich kümmern und nicht um den Gegner. So klappt das halt manchmal, ne? Es klappt auch nicht immer, dass man so ein 1-5 aufholt, aber ich glaube, dieses, okay, jetzt kümmere ich mich erstmal ums nächste Leg. Jetzt kümmere ich mich erstmal um meine nächste Aufnahme, so wirklich das runterzubrechen. Und wenn man dann so diese kleinen Dinge bekommt, das angefüttert bekommt, auch vom Gegner, dass der mal was auslässt, dann kann so ein Gedanke wieder entstehen. Ich glaube, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer dürfen sich aber auch davon entfernen, zu sagen, ich muss immer an den vollständigen Sieg glauben, sondern erstmal, so sage ich immer, denk erstmal an das, was dich an dein Endziel bringt. Und das ist in dem Fall so das nächste Leg quasi. Wenn man es ganz runterbrechen will, kümmere dich um deine nächste Aufnahme. Und dann spielt natürlich wahrscheinlich irgendwann rein, eigentlich spiele ich ja gerade gar nicht so schlecht. Und die letzten Decider weiß ich jetzt mittlerweile auch, wie ich zu spielen habe. Und die letzte Zeit habe ich auch die Triple getroffen. Und dann stehst du auf einmal natürlich am Ende auch ganz anders da, mit einem ganz anderen Selbstvertrauen.
Ja, und das ist halt auch einfach, ich habe halt auch in vielen Legs auch einfach gemerkt, ich bin dran. Also ich war jetzt nicht weit weg,
genau.
Auch wenn er trotzdem gut spielt. Ich war immer irgendwie dran, weil es halt so mein Gefühl, und dann wusste ich halt, ja, ich spiele halt gut. Und das und ein Dart eben mal, also ein Single Dart mal ein Triple Dart umwandeln und dann spiele ich das Leg auch wieder von vorne. Und
sehr gut.
Das war eben so ein bisschen, also das war jetzt nicht mein Gedanke im Spiel, ich wusste einfach nur, es läuft und es ist eigentlich ganz solide.
Eigentlich spielst du nicht so schlecht. Ja. Mhm.
Genau. Also das war jetzt die ersten drei Legs jetzt ein bisschen anders und halt dann auch vom Timing her dann auch nicht gerade ideal. Aber daneben nach den ersten beiden Legs oder zumindest nach dem 5-3 habe ich schon gemerkt, ja, da, also jetzt nochmal irgendwie ein Triple mehr oder so und auf einmal spiele ich das Deck komplett von vorne. Ja. Und das hat auch gerade im Decider hat das auch super funktioniert und in dem Leck davor auch so ziemlich. Und er hat halt auch dann ab dem 5-3 oder ab dem 5-2 eigentlich schon, hat er ja angefangen, seine letzten beiden Aufnahmen normalerweise in diesem Leck eben nicht ganz so solide zu gestalten, außer halt jetzt beim 5-3, wo er sich halt mit 180 auf 24 stellt. Ja. Oder halt das Leck danach mit 134 auf 36 Rest. Aber ansonsten auch viele trippellose Aufnahmen mit dabei, wo ich dann auch eben mit einem Triple oder teilweise mit zwei noch wieder vorbeiziehen konnte. Und das ist eben dann auch in dem Fall auch wieder super gelaufen. Ich finde sowieso eigentlich immer ziemlich spannend, weil ich mache mir ja schon sehr, sehr viele Gedanken, auch während dem Spiel eigentlich mehr, als man eigentlich normalerweise tun sollte. Und das ist halt schon, also kann ich eigentlich auch noch zu sprechen kommen, aber ich habe halt auch schon gesagt, ja, normalerweise, wenn ich halt, wenn andere so nachdenken, wie ich nachdenke während dem Spiel, wären die allermeisten schon daran zerbrochen, weil das geht eigentlich gar nicht. Das ist so viel, was da drinnen eigentlich passiert oder was theoretisch passieren kann oder dass mich das irgendwie beeinflusst. Aber kann ich gleich auch noch mal weiter aus.
Ja, okay, sehr gut, sehr spannend. Weil das ist auch, glaube ich, gern mal super interessant, dann auch für andere zu hören, dass du oder andere, die jetzt da auf der Bühne stehen, jetzt nicht automatisch Roboter sind und gar nicht nachdenken. Das ist nämlich auch mein Take, was ich immer versuche, allen beizubringen. Andere haben auch Gedanken, andere sind auch nervös, andere denken auch negativ. Und es geht gar nicht drum, dass abzuschalten. Geht, glaube ich, gar nicht. Können wir gar nicht verhindern, weil Gedanken ploppen halt einfach irgendwann irgendwie auf und man muss den Umgang damit finden. Und ich glaube, dass du Menzies so richtig getroffen hast, einen richtigen Schlag gegeben hast mit dieser 86, glaube ich, die du auf seine 180 rausnimmst. Dass du ihm, er hat dadurch tatsächlich auch nur einen Matchstart gehabt und war, glaube ich, nur einer. Oder?
Ja, genau.
Es war 72 und er hat sich kein Triple getroffen mit dem ersten. So, genau. 16 Tops gespielt, sowas. Und da, glaube ich, wäre er wieder mit Selbstbewusstsein an die 24 rangegangen, weil davor die 180 saß, er einen guten Rhythmus hatte. Ich glaube, da wäre er gut reingegangen. Das hätte er, glaube ich, gemacht. Und dass du das da so schnell weggenommen hast, das hat dir, glaube ich, auch nochmal eine zusätzliche Sicherheit dann gegeben, auch für diese Situation mit dem der Dritte in die Doppel-8. Na, das sind immer so kleine Häppchen. Jetzt haben wir das Spiel ziemlich zerlegt, würde ich sagen. Es gab ja aber noch mehr Spiele. Und eine Frage war eben, wie du nach so einem emotionalen Sieg, und man hat ja gesehen, was das dann auch emotional für dich, sag ich mal, bedeutet hat. Und dass es dann entsprechend auch rausgelassen, nachdem dann den Matchstart verwandelt hast. Wie du nach so einem emotionalen Sieg dann auch wieder runtergekommen bist, runterkommen konntest, um am nächsten Tag wieder performen zu können.
Ich glaube, da hilft dann auch einfach die Ruhe. Ich bin ja auch einer, ich brauche auch sehr, sehr viel Ruhe tatsächlich. Vor allem irgendwie, also dann bin ich auch mal so, dass ich sage, ja, ich will jetzt einfach 3-4 Stunden einfach nur für mich sein und alles andere ist mir dann auch gerade egal.
Okay.
Das ist halt das eine und halt auch der nochmal als Gegenzug dazu, dann trotzdem halt der Aufteil mit meiner Familie und so waren ja auch viele mit dabei, mein Verein war auch mit dabei, die halt auch dafür gesorgt haben, mir dann auch wieder so ein bisschen einen schönen Tag trotzdem abseits zu bescheren, um dann auch einfach von den ganzen Ereignissen so ein bisschen runterzukommen. Und dann, wenn es dann abends dann ins Bett ging, dann eben versuchen dann gut zu schlafen und alles und dann fit zu sein für den nächsten Tag dann eben. Aber dann mache ich mir dann auch abends dann nicht mehr so den großen Gedanken drum, weil ich wusste, ich bin vorher schon ein bisschen runtergekommen.
Hat das geklappt mit dem Gutschlafen?
Ja, tatsächlich. Also das hat
ich glaube, das hat auch geholfen, dass du Nachmittagssession hattest, oder?
Ja, also war im Endeffekt auch eigentlich egal. Ich war
Okay.
eigentlich relativ für meine Verhältnisse schon früh im Bett dann an den
Okay.
Tagen dann auch. Das war mir dann auch wichtig, dass ich zumindest 6, 7 Stunden erstmal richtig schlafen kann. Ich bin ja morgens dann, ich bin ja immer jeden Tag hin und zurück gefahren, also habe
Ja,
auch hier zu Hause
okay.
geschlafen. Das hat auch sehr, sehr viel geholfen.
Glaube
Ist
ich,
ja
ja.
Leverkusen für mich auch super die Distanz. Genau, das hat dann auch einfach alles dazu geführt, dass ich mich auch einfach wohlfühlen konnte. Ja.
Okay, sehr gut. Ich sag auch immer, Abstand gewinnen, nichts, man nichts mit Darts dann machen. Weiß nicht, ob das für dich dann auch galt, in diesen paar Stunden, wo du dann Ruhe machst oder Familie machst. Um den typischen Kopf frei zu kriegen, darf man in den Pausen dann auch gerne mal kein Dart spielen oder nichts mit Darts machen, dich vielleicht das nächste Spiel noch angucken. Wie hast du das gemacht? Hast du
Also
viel noch mit Darts zu tun gehabt danach?
ich habe mir schon alles noch angeguckt. Das
Krass,
ist
okay.
jetzt nicht so, das ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, ich will komplett weg vom Dart. Erstmal kann ich das gar nicht. So, ich
Ja,
bin
okay.
immer beim Darts mit dabei, aber dann eben selber eben aktiv zu sein, dann selber auch gerade wieder zu spielen und das dann kurz für ein paar Stunden oder für jetzt diese 20 Stunden daneben sein zu lassen, das ist das eben so das Ding.
Okay.
Weiter zuschauen habe ich trotzdem weiterhin gemacht und habe mich dann auch trotzdem für alle anderen noch gefreut, für Max, für Dragutin und für Nico und so. Deswegen, da habe ich auch schon doch nochmal gehofft, dass da nochmal ein paar mehr weiterkommen, ja.
Cool. Okay, sehr gut. Aber selber gespielt hast du quasi gar nichts mehr.
Nee, also als ich aus dem Practice Room raus war, habe ich dann bis zum nächsten Tag, wo ich im Practice Room wieder drin war, die Darts gar nicht angefasst.
Musst du ja auch nicht. Also es ist ja jetzt nicht, dass du jetzt irgendwas da nochmal neu lernen musst, gerade nochmal einen Rhythmus holen musst oder sonst irgendwas, sondern da darf man gerne das Gefühl ein bisschen arbeiten lassen. Eine Frage war, wie hast du dich bei den Walk-ons gefühlt?
Ja, das ist ein heftiges Gefühl. Also auf einmal ruft halt Philipp, so meine Stadt aus der ich komme, aus Herford, Deutschland, und die ganze Halle wird laut und alle freuen sich auch, mich zu sehen. Und natürlich, das ist halt, steht man auch einmal oben und sieht links und rechts die ganzen Gesichter mit Schildern in der Hand und Stiften und Handys und ihre Hand da ausgestreckt und so, und dann teilweise links und rechts dann noch ein paar Bekannte von mir, links sowieso, und rechts im Publikum habe ich auch über beide oder über 3 Tage dann auch welche gesehen, die ich vorher schon hier aus der Region auch kannte. Das ist auch einfach cool. Und das ist einfach ein Gefühl, das ist, ja, das kann man nicht simulieren, wenn man es nicht erlebt hat. Also das funktioniert nicht. Wenn man es einmal erlebt hat, weiß man es, aber sonst weiß man es auch einfach nicht. Und das möchte man einfach häufig, also das möchte man einfach immer wieder erleben. Das ist
Okay.
ein so schönes Gefühl, dann eben von der ganzen Halle dann auch so empfangen zu werden, dass alle sich für dich freuen, und spielte mir vielleicht auch in die Karten, dass ich diesmal nicht gegen den Deutschen gespielt habe. Das war ja in München nochmal ein bisschen was anderes, und da war es halt auch sonst das abendletzte Spiel, weil die Stimmung schon ein bisschen abgekühlt, aber ist ja auch der Uhrzeit geschuldet, alles gut. Und von daher, das ist schon krass und das ist wirklich brutal laut gewesen. Ich muss halt auch sagen, Freitagmittag, 300 Leute da, war für mich in meiner Wahrnehmung lauter als 4.000 in München zum Beispiel.
Okay, krass.
Und da, also was die da, wie die da Gas gegeben haben während meinem Spiel, und auch für mich da sich komplett reingeworfen haben, muss ich sagen, gebührt wirklich den größten Respekt, und das macht einfach Bock auf mehr.
Ja, das ist schön. Das heißt, das ist auch keine erdrückende Situation für dich gewesen, sondern eher eine, die Bock macht, quasi, da jetzt hochzugehen, quasi.
Ja, genau. Also ich habe halt auch zum Beispiel vor dem Spiel gegen Nico und auch gerade vor dem Spiel gegen Mike habe ich halt auch gemerkt, so ja, bis zum Walk-on, also bis ich da stand, komplette Anspannung drinne, Herzpochen und Nervosität und alles. Und dann steht man da auf diesem Walk-on und man fährt sich komplett runter, weil jetzt gerade kommt dieser Moment, wo du einfach nur Spaß hast. So, da kommt dieser Moment, da genießt du einfach diese gesamten 1,5 Minuten, weil einfach da läuft deine Musik, die, du wirst abgefeiert und da spielt irgendwie so viel ineinander ein, dass du einfach, ja, ich habe halt auch viel gestrahlt, auch einfach nur, weil ich mich so gefreut habe auf den Moment.
Du strahlst jetzt immer noch.
Ja, und das sind einfach so viele coole Eindrücke halt auch wieder, die man dann sammelt. Und wie gesagt, dann stehen halt auch so viele Leute dann hinter dir und wollen dich auch sehen und peitschen dich nach vorne. Und gerade die letzten beiden Tage war ja schon, so letzter Tag sowieso, ich war der letzte Deutsche, aber auch da, die peitschen da alles nach vorne, feiern und waren richtig laut und das ist schon heftig, ja. Also das ist schon überwältigend, auch wie laut das tatsächlich auch war.
Aber ich find's so gut und deswegen habe ich nochmal nachgefragt. Es geht ja immer um die eigene Perspektive und die kann man ja auch versuchen eben zu wechseln. Und du, es glaube ich, gibt welche, die stehen da am Walk-On und werden überwältigt von ihren Gefühlen und das ist, wirkt sich dann eher negativ auf die Leistung aus. Oder man strahlt so wie du und freut sich einfach über diesen Moment, den man da jetzt hat und will den auch auskosten. Und das ist dann, glaube ich, eher das, was eher dazu führt, dass man auf der Bühne dann auch seine Leistung einfach abrufen kann. Und da geht's natürlich, das schafft man, glaube ich, auch nicht immer, sondern da gibt's halt Momente, da überwältigen einen dann auch die Gefühle. Aber ich glaube, da ist dieses, ich genieße jetzt diesen Moment, weil ich jetzt in dem Moment bin. Und den Moment habe ich auch nicht immer oder noch nicht immer, wer weiß, was noch alles kommt. Umso mehr kann man den genießen und sich darüber freuen, glaube ich. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den du angesprochen hast, den andere, glaube ich, auch realisieren müssen und dürfen, weil dafür trainierst du ja am Ende auch, oder? Würde ich sagen.
Ja, genau. Also da will man natürlich auch hin. Das ist eben, sage ich mal, in meiner Position eigentlich fast das Größte, was man hier spielen kann, VC-technisch oder halt auch generell von der Aufmerksamkeit her fast schon mit das Höchste. Da trainieren wir alle drauf hin, das wollen wir alle und weil wir das halt regelmäßig immer im Fernsehen gesehen haben über die Jahre und auch immer davon geträumt haben, da oben mal stehen zu dürfen, deswegen ist es jedes Mal aufs Neue wieder ein Privileg. Es ist halt auch einfach so, dass ich habe halt auch versucht, zum Beispiel während dem Walk-On, auch wegen meinem oder so, jetzt auch viel auch einfach die Stimmung mitzunehmen und alles mit aufzusaugen, einfach nur für Spaß zu sorgen. Und auch gerade bei den Walk-Ons der anderen, das hat man ja auch gerade gegen The Decker oder so gesehen, dass ich bei der Musik auch halt auch so ein bisschen mitgehe, weil ich mag die Lieder halt auch einfach, das ist erstmal das eine. Und das lockert einen halt auch wieder so ein bisschen auf, weil man auch gerade wieder diesen Spaß verspürt. Und das hat schon sehr, sehr viel gebracht, tatsächlich so ein bisschen meine Nervosität runterzufahren, weil man halt in dem Fall ja wieder Spaß hatte und weil man einfach gerade so ein cooles Gefühl dann irgendwie so ein bisschen hatte, dann auch die Musik so zu hören und hat dann versucht, das dann halt ein bisschen weiterzutragen.
Ja, finde ich gut. Finde ich einen sehr, sehr guten Punkt. Da kommt mir direkt eine andere Szene in Kopf als damals Luke Woodhouse den Neuner, ich weiß gar nicht von wem, abgefeiert hat, als hätte er ihn selber geschmissen.
Von Damon Hatter, ja.
Ja, von Hatter, genau. Und dieser Umgang hilft manchmal mehr als wie ein Vergerven stoisch da zu stehen und drauf. Da musst du die Momente so oft gemacht haben, auch wie ein Vergerven, dass du weißt, dass das jetzt nicht an dich rangeht. Und manchmal ist es, glaube ich, besser, einfach mit der Emotion mitzugehen. Einfach und die so auch dann zu verarbeiten, quasi.
Ja, das ist sowieso das eine und das andere halt auch eben wegen dem Walk-On zum Beispiel. Ich höre ja sehr, sehr viel Musik halt auch, beim Aufwärmen und so. Und ich bin halt auch einer, der so viel mitgroovt und generell ist schon so. Und das lockert auch einfach auf und das hilft mir auch einfach, so die Nervosität loszuwerden. Und ich glaube halt auch, dass wenn jetzt mehr Auftritte die nächsten Jahre kommen sollten, weiß man ja nicht, dann weiß ich halt auf jeden Fall, was ich machen kann, um die Nervosität wieder loszuwerden. Nur wenn es halt noch mehr wird jetzt über die nächsten Jahre weiß ich halt auch, dann wird vielleicht die Nervosität nicht mehr ganz so krass vielleicht auch sein, weil man ja weiß ungefähr, wie das Gefühl ist. Ja. Natürlich, wenn halt jetzt auch so viel Zeit jetzt dazwischen ist, dann weiß man vielleicht nicht mehr ganz, wie sich das anfühlt, aber trotzdem, dann ist es halt wieder eine Erfahrung mehr und dann kann man auch gucken, wie das dann auch eben läuft mit Nervosität und so weiter.
Ja. Absolut. Und wir quatschen schon fast eine Dreiviertelstunde. Es ist abgefahren, wie das geht, wenn man hier zu zweit ist. Und ich möchte mal auch noch mit dir, wenn du schon da bist, ein bisschen raus aus Leverkusen, weil dich macht ja nicht nur Leverkusen aus. Das war natürlich jetzt das Highlight schlechthin, sondern mich und auch alle anderen interessieren noch ein paar andere Sachen. Und zwar eine Frage fand ich ganz interessant. Hattest du Phasen, in denen du gerne alles hingeschmissen hättest? Und falls ja, was hast du dann gemacht?
Ja, die hatte ich tatsächlich. Vor 3 Jahren habe ich mein allererstes PDC-Turnier gespielt. Das war damals noch die Development Tour in Hildesheim. Mhm. Und habe dann die 2 Wochen danach bei mir zu Hause und auch Turniere und so weiter gespielt und es lief überhaupt nicht. Da habe ich wirklich gar keinen Spaß mehr gemacht, habe nichts getroffen und habe mich überhaupt nicht wohlgefühlt. Und das war auch so die Phase, wo ich dann wieder mehr im Motorsport drin war und habe auch einfach gedacht, ja, dann versuche ich irgendwie die Zeit so ein bisschen damit auch zu überbrücken und das mit dem Dartspielen eventuell auch komplett sein zu lassen. Also das gab schon sowas. Das war halt aber auch nur eine Phase so von 1-2 Wochen tatsächlich und danach war wieder eigentlich alles beim Alten und seitdem kann und will ich diesen Sport nicht mehr müssen und dann weiß ich halt auch, egal wie es läuft, ich weiß, was ich kann und ich weiß, wenn es mal nicht läuft, es kommt wieder, weil ich mich auf meine Stärken eigentlich fast immer verlassen kann und hole mir dann auch den Spaß natürlich auch durch die Gesellschaft, durch die Leute auch wieder und das treibt mich eigentlich sogar am allermeisten dazu an, wieder weiter da zu spielen tatsächlich.
Schöner Punkt, glaube ich auch. Ich glaube, das, was kaum eine andere Sportart so kann wie Darts, diese ganze Community und das Miteinander sein, das habe ich definitiv gemerkt. Ich komme ja aus dem Tennis und da ist es nicht so. Nicht so krass zumindest. Du hast auch deine paar Leute, mit denen du dich gut verstehst, aber da ist schon auch viel anderes, sage ich mal, dabei. Aber das heißt, so eine einfach auch mal dann quasi mal 2 Wochen nichts machen und was anderes machen, ist dann manchmal genau das, was dich aber wieder dahin zurückführt, oder? Mal so ein bisschen loslassen, wenn es halt gar nicht läuft.
Ja, das weiß ich nicht genau. Also
hat damals aber zumindest so ein bisschen geholfen?
Ja, also das war noch eine Zeit, da konnte ich auch mal eine Woche ohne Darts oder 2 Wochen ohne Darts. Das kann ich jetzt heute nicht mehr. Also ich muss halt auch wirklich, spätestens alle 2-3 Tage muss ich die Darts in der Hand haben, teilweise halt auch jeden Tag wirklich. Und auch selbst im Urlaub an meinem Wohnwagen habe ich selbst eine Dartscheibe hängen, weil da geht's auch nicht ohne. Okay. So zu Hause hier zum Beispiel spiele ich halt eigentlich fast gar nicht, vielleicht 15, 20 Minuten am Tag, weil ich auch einfach dann den Spaß verliere, weil ich halt alleine trainiere. Und wenn ich dann einfach merke, ja, ich habe da keinen Spaß dran, dann lasse ich es auch sein und hoffe dann einfach nur, dass der Tag rumgeht, dass ich am nächsten Tag wieder zu einem Training oder zum Ligaspiel oder so fahren kann.
Okay.
Aber natürlich, es geht jetzt schon in eine Richtung, wo man sagen könnte, ja, das könnte vielleicht auch in die hauptberufliche Richtung gehen, aber ich bin aktuell wirklich immer noch ein Hobbyspieler, ich mache das nur aus Spaß und wenn es irgendwas gibt, worauf ich keinen Spaß habe, dann lasse ich das so eben sein. Und in der Freiheit bin ich quasi noch, dass ich das sagen kann oder dass ich das dann noch quasi beeinflussen kann. Und deswegen ist auch erstmal alles gut, so wie es jetzt gerade ist, dass ich auch viel unterwegs bin, also wirklich 3-5 Mal die Woche irgendwo Dart spielen. Und das brauche ich auch einfach gerade auch für den sozialen Ausgleich so ein bisschen. Und deswegen ist auch einfach gerade alles super, so wie es jetzt gerade ist.
Das heißt, dein Training sieht vor allem dann auch so aus, dass du viel live spielst mit anderen quasi, ins Training dann gehst und nicht das zu Hause spielen quasi.
Genau, ja.
Aber das dafür halt annähernd täglich.
Ja, richtig.
Okay, ja, sehr gut. Gab es irgendeine Stellschraube, die dein Spiel noch besser gemacht hat? Mental, Technik, vom Training irgendwas umgestellt, Setup, irgendwas? Gab es da irgendwas, wo du gemerkt hast, okay, das habe ich anders gemacht und jetzt läuft es besser?
Auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, finde ich, an meinem Spiel das offensichtlichste Beispiel, und zwar mein Steckwinkel. Ich habe letztes Jahr einen Tag nach der Super League letztes Jahr bei der Super League hatte ich die Darts noch so hochstecken und dann habe ich auch im Training dann auch gemerkt, ja, dass bei mir kommen fast immer alle ersten Darts zu tief und ich muss mich sonst immer umstellen oder muss switchen und so und das möchte ich irgendwie so ein bisschen, ich probiere mal was anderes aus und dann war ich dann hier zu Hause und habe dann auch probiert, die Darts draufzulegen, also so die flach stecken zu lassen und das ist tatsächlich sehr, sehr gut gelaufen, weil es kommt zwar immer noch alle da zu tief, aber jetzt kann ich sie halt drauflegen und habe es dann direkt auch nochmal einen Tag später beim Turnier ausprobiert und habe das Turnier dann auch am Ende direkt gewonnen mit einem auch fast 80er Turnierschnitt. Von daher, das war, finde ich, für mich auch wirklich die entscheidendste Stellschraube, zumindest im letzten, also innerhalb der letzten 9 oder 10 Monate, muss ich sagen. Ja. Ich hatte vorher auch schon ein gutes Spiel, also für mich finde ich ein gutes Spiel. Aber ich hatte trotzdem immer sehr, sehr viele Zweifel, auch an meinem Wurf, an meinem Grip, weil ich auch viel einfach auch den Dart zu spät loslasse und auch einfach teilweise den Dart, auch jeden zweiten, dritten Dart nicht richtig gegriffen habe auf die Stelle, wo ich es gerne haben möchte. Aber seitdem ich jetzt quasi nochmal umgegrippt quasi habe, dass die Darts jetzt flach stecken, seitdem habe ich das gar nicht mehr, seitdem fühle ich mich genauso wohl, wie es jetzt gerade auch ist. Und natürlich gibt es auch mal wieder Querschläger, das hat man ja auch gesehen, aber die sind wirklich weniger geworden und ich kann mich mittlerweile auch sehr, sehr gut auf mein Gefühl verlassen, tatsächlich.
Okay, stark, sehr gut. Sehr, wirklich was Handfestes quasi, wo man sagen kann, das hat wirklich das Spiel verändert, weil manchmal ist es ja wirklich so, man weiß eigentlich gar nicht so genau, was es am Ende war, weil man immer irgendwo ein bisschen rumprobiert, aber sehr interessant. Weitere Frage, auch geht direkt auf dich zu. Bin gespannt, wie du das einschätzt, weil das etwas ist, wie jemand dich sieht. Wie wirkt man nach einer so kurzen Karriere so selbstsicher?
Ich glaube, dass da habe ich einen sehr, sehr guten Take zu. Und zwar, eigentlich war das schon so, seitdem ich Darts angefangen habe zu spielen, egal auf welchem Niveau ich war, war ich immer einer mit der Besten, der da irgendwo aufgetreten ist. Ich habe, als ich angefangen habe zu spielen, das war, also im Verein angefangen habe ich im August 2019, also jetzt ziemlich genau 7 Jahre her. Da bin ich halt in den Verein reingekommen, habe irgendwie 40, 45 im Average gehabt und das war halt damals, habe ich schon zu den Besten irgendwie so mit dazugezählt, von vornherein irgendwie schon. Und in den Ligaspielen auch irgendwie alles gewonnen und da wurde natürlich über die Jahre hinweg das Niveau halt auch insgesamt wieder ein bisschen höher, dann halt auch, dass ich viel auch auf Mitte 60, Mitte 70 und so beläuft, aber ich bin dem dann irgendwie trotzdem weitergegangen. Also ich bin quasi mit dem Niveau dann auch weitergewachsen und habe dann trotzdem immer dafür gesorgt, dass ich, egal mit welchem Niveau ich da angetreten bin, halt immer eigentlich einer mit der Besten war und auch einfach immer schon viel gewonnen habe tatsächlich. Das hat mir von vornherein schon sehr, sehr viel geholfen. Ich konnte das ja ganz am Anfang, gerade in die ersten 2, 3 Monate, wenn ich mal auswärts irgendwo war, ja gar nicht einschätzen, wie ist denn das Niveau und ich bin noch gerade erst neu, ich kann noch jetzt nicht alles gewinnen oder so. Aber so kam es tatsächlich und das hat mir eben halt auch dabei geholfen und ich glaube schon, dass das von vornherein bei mir schon ein sehr, sehr wichtiger Punkt war, dass ich am Anfang auch schon viel gewonnen habe. Wenn ich aber am Anfang auch viel verloren hätte, wüsste ich vielleicht auch besser, teilweise schon früher mit Niederlagen umzugehen, gerade bei der PDC, dann spielt man einmal die Development Tour mit und man muss sich schon fast daran gewöhnen zu verlieren, weil halt da so viele große Sachen oder so viele große Namen da rumlaufen, gute Dartspieler, wie damals noch ein Luke Littler, ein Rian van Veen, ein Wesse Neimann, ein damals noch Rusty Jake Rodriguez, und dann wird man auf einmal da in diesen Top da quasi reingeworfen, wo man sich auch erstmal mit krassen Leistungen sich auch erstmal beweisen muss und man zahlt am Ende schon sehr, sehr viel Lehrgeld. Und aber dass ich da so halbwegs früh jetzt mit angefangen habe, dass jetzt 3 Jahre später dann schon der Durchbruch kommt, um es mal so zu beschreiben, wie Micha Wattenberg das auch gemacht hat, finde ich, ist genau richtig, ist alles so richtig passiert, wie es halt auch passiert ist.
Top. Schön. Da würde ich gerne noch ein bisschen näher reingehen, weil du hast vorhin einen kleinen Spoiler gegeben, dass in deinem Kopf wahnsinnig viel los ist. Was ja nicht im ersten Moment für Selbstsicherheit sprechen würde, wenn du sagst, ey, ich habe eigentlich echt viele Gedanken, mit denen ich mich da auseinandersetzen muss und wenn da andere, ich weiß gar nicht, wie andere damit umgehen würden. Wenn da so viel los ist in deinem Kopf, wie gehst du damit um? Wie schaffst du es, das auszublenden? Kann man das ausblenden? Oder wie kannst du trotzdem die Leistung halt entsprechend abrufen?
Also ich weiß nicht, warum das funktioniert. Ich weiß aber, dass es funktioniert und wie es. Also ich weiß zumindest, wann ich über gewisse Sachen nachdenke. Bei mir ist das so, ab dem Moment, wo ich die Darts quasi rausziehe, bis zu dem Moment, wo ich mich wieder ans Oki stelle, also die Zeit, wo man da hinten wartet, dann kann ich in meinem Kopf wirklich über alles nachdenken und das können auch nicht so schöne Dinge sein, aber wenn ich dann wieder diesen Schritt ans Oki mache und dann nur noch das Dartboard vor mir habe, dann ist wieder alles auf einen Schlag weg und ich habe nur noch das Dartboard vor mir. Ein bestes Beispiel, das ist ein bisschen eine unangenehmere Geschichte, aber ich erzähle sie ja trotzdem gerne, weil das auch, finde ich, auch nebenbei noch ganz witzig eigentlich war. Ich war mal auf einem Ligaspieltag irgendwie und habe dann irgendwie per SMS damals die Nachricht gekriegt, dass sich meine damalige Freundin von mir getrennt hat und habe danach trotzdem noch und habe damals, und das war ein Spiel um die Meisterschaft bei uns in einer Freizeitliga, und dann spiele ich tatsächlich mein letztes Einzelspiel irgendwie 95 und gewinne das zur Meisterschaft irgendwie. Das direkt kurz danach, das waren 10 Minuten dazwischen, glaube ich. Und da habe ich gedacht, dass eigentlich da wären eigentlich alle anderen irgendwie komplett zerbrochen daran, weil das eine Nachricht ist, die geht ja auch schon tief so und die trifft einen ja schon sehr und die hat mich auch in dem Moment auch sehr getroffen, aber das sind trotzdem so, aber ich weiß selber nicht, warum das dann trotzdem am Board halt funktioniert. Da war auf einmal alles weg und ich freue mich einfach nur darüber, dass das so funktioniert, weil wirklich, sonst wäre ich ja schon nach 1-2 Monaten halt komplett zerbrochen und hätte das mental gar nicht gut verpacken können. Ich wäre kaputt gegangen komplett. Aber wie gesagt, ich habe keine Ahnung, warum das funktioniert. Das ist irgendwie vielleicht auch so.
Stell's gar nicht in Frage. Mach einfach weiter so.
Ja, ich mache auf jeden Fall so weiter bestmöglich. Ja. Vielleicht, weil liegt auch vielleicht daran, dass ich so emotional so gar nicht so viel zu bieten habe, vielleicht von mir selber halt aus, dass ich jetzt nicht so emotional auf einer Schiene bin, wie es die allermeisten so sind. Also nicht so viele negative Emotionen so in mir drin habe. Das ist so mein Take, warum das so ist. Aber warum jetzt genau, keine Ahnung. Ich bin einfach nur froh, dass das genauso funktioniert, wie es funktioniert.
Und manchmal ist auch gut, dann die Dinge nicht zu sehr zu hinterfragen. Am Ende machst du nur irgendein Türchen auf. Das ist häufig das, was uns Mentaltrainern vorgeworfen wird. Oh, ihr macht am Ende Probleme, wo keine sind. Nee, ich höre bei sowas super gerne zu. Und wenn ich weiß, die Dinge funktionieren, dann lasse ich die auch so. So, das ist immer so, weil was soll ich da jetzt rein doktern, weil es funktioniert ja. Ne? Ist aber grundsätzlich etwas, was ich auch, bei mir heißt es 5-Sekunden-Regel, wenn das jemand eben nicht so gut kann, wie jetzt bei dir oder nicht automatisch läuft, ist auch immer so ein bisschen die Aufgabe oder das, was ich versuche zu vermitteln. Ab dem Zeitpunkt, wo du die Darts rausziehst, bis kurz bevor du wieder dran bist, da darf auch in deinem Kopf wild sein. Das ist für mich der Pausenzeitraum. Da wirfst du nicht. Wenn du wieder dran bist, dann sollte der Gedanke idealerweise weg sein oder zumindest mal ein bisschen auf Seite geschoben. Und mit jemandem, wo es nicht automatisch probiert, machst du dann halt, was weiß ich, Rituale, die man setzt, dass man sagt, okay, kurz bevor du eben in diesen Moment reingehst, dann machst du das und das. Und das bringt dich, das nennt man in der Psychologie, nennt man das so ein bisschen Alter Ego. Das heißt, dass man wie so zwei Persönlichkeiten hat und die kann man quasi anknipsen, wenn die Leistung zu tun ist. Da gibt's so viele Beispiele. Manchmal fragen wir uns, warum NFL-Spieler mit Ketten um den Hals spielen, die hunderttausende Dollar teilweise wert sind. Und da gibt's einen Spieler, der aber sagt, ich werde, wenn ich die Kette anlege, zu Jets, also zu einem Jet, den ich quasi starte. Und die legt die an und nach dem Spiel legt er die wieder ab und dann ist er der schüchterne kleine Junge quasi. Aber das ist das Extrovertierte, das er braucht auf dem Spielfeld. So, und dann tritt er in diese andere wie Persönlichkeit, sage ich mal, die nicht antastbar ist. Das ist so ein bisschen, würde ich sagen, so, wenn wir es jetzt mal psychologisch analysieren wollen, so, du kannst quasi in dem Moment, wo du Richtung Oki gehst, in diesen Spielermodus einfach schalten. Und das ist eine gute Fähigkeit quasi.
Ja, auf jeden Fall. Und ich sehe ja auch zum Beispiel bei anderen Spielern, dass die teilweise auch mit auch immer, wenn sie ihr Dartcase auf den Tisch packen, auch oftmals solche Andenken haben von ihren Kindern oder irgendwelche Teddybären oder was auch immer. Und dann merkt man schon, wie sicher die sich fühlen und wofür die das auch dann auch machen und wie viel Kraft denen das gibt, dass man weiß, dass trotzdem quasi innerlich so das Kind auch, also sein eigenes Kind dann auch da ist und dass man auch einfach, egal was passiert, auch immer stolz auf sich sein darf, dass man alles gegeben hat und das ist schon krass, was das mit einem auch machen kann.
Ja, total, absolut. Gut, ich habe noch ganz wenige Fragen, die ich dir noch stellen möchte. Ja. Und du wirst auch gleich noch in die Pflicht genommen. Du musst noch uns einen praktischen Tipp gleich geben. Okay. Aber das als kleinen Spoiler. Aber eine der letzten Fragen, die noch kam, hast du jetzt weitere Ziele für dieses Jahr oder für die kommenden Jahre oder schaust du erstmal nach und nach? Du hast ja schon gesagt, ich bin noch kein Berufssportler, ich mache das immer noch aus Spaß und Leidenschaft, auch wenn jetzt die entsprechenden Erfolge da waren. Das heißt, wie bist du da so eingestellt?
Ich werde auch die nächsten Jahre kein Berufssportler werden, das nur mal so gesagt, weil ich jetzt ab August, also jetzt in so ziemlich genau 2 Wochen eine neue Ausbildung anfange. Mhm. Und deswegen wird das auch mit einer eventuellen Tourcard auch nicht machbar sein. Geht aus finanziellen Gründen nicht, aus logistischen Gründen nicht. Und halt auch wegen der Schule, wegen Urlaubstage und so weiter und so fort. Das wird nicht funktionieren. Ja. Für dieses Jahr erstmal noch, natürlich kommt die Superliga erstmal, da möchte ich natürlich auch gewinnen. Ich möchte in Ellipelli fahren, ich glaube, das wollen wir alle, aber ich glaube, ich bin jetzt gerade schon wieder auf einem Level, wo ich sage, ich kann das auch schaffen. Und natürlich jetzt in 2 Wochen ist die Development Tour, fängt wieder an in Deutschland. Da spiele ich die 3 Tage auch komplett mit und schaue einfach so ein bisschen, was geht. Ich habe jetzt nicht den Fokus auf die Development Tour gelegt tatsächlich und ich nehme es einfach mit, auch vielleicht nochmal fürs gute Gefühl und so weiter und so fort. Ja. Dann ist ja im Ende August nochmal mein Dartcourt Championship, direkt bei mir um die Ecke, ist ja 10 Minuten von hier. Da werde ich ja auch nochmal mitspielen und also im Einzel und im Doppel. Und werde dann nochmal 2 schöne Tage hier haben und genau, dann kommt halt Super League und möglicherweise halt die WM, wer weiß. Und genau, und dann halt die nächsten Jahre, ich werde die Q-Schools halt mitspielen, aber halt nur einen Tag, um dann eben zumindest für die Qualifier dann eben den Free Entry zu haben und auch die Challenge zu spielen zu dürfen und ansonsten halt auch Next Gen und Development Tour in Deutschland und dann ist so der Plan für die nächsten 2-3 Jahre, ja.
Ja, sauber. Das klingt erstmal sehr vernünftig und Step by Step. Erinnert ein bisschen auch an Nico Springer und dem hat das, glaube ich, auch nicht geschadet, dass der das so Step by Step gesagt hat. Nicht zu schnell, sondern eins nach dem anderen. So, ich habe noch eine Frage und da sage ich auch, von wem die kommt, weil das ist ja
die Ich habe die Frage schon gelesen. Ich weiß,
hast du schon gelesen, oder?
Ich weiß, von wem sie kommt. Ja, ich habe mich auch gestern zurückgedacht, als ich das gesehen habe.
Leon Weber hat gefragt, wie sauer warst du als Kind, als McQueen den Pistencup weggeworfen hat für King? Das muss ich auch so vorlesen, weil ich bin vollkommen raus.
Ja, es geht dann natürlich um den Film Cars und weil Leon und ich ja ungefähr ein Alter sind, ist das natürlich unser beide Kindheit.
Okay.
Schon sehr sauer, ja. Ja.
Sehr gut, ja. Die Frage, die musste ich auch 3-mal lesen, bis ich gecheckt habe, okay, es geht um den Film Cars.
Ja.
Ja, okay. Sehr gut. Ich habe noch eine Bitte an dich. Und zwar zum Ende meines Podcasts habe ich immer eine Kategorie und die heißt Takeaway. Ein praktisches Takeaway für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Das muss nicht immer jetzt ein Spiel sein. Das kann ein Spiel sein, das kann eine Übung sein, das kann, bei mir ist es manchmal auch einfach nur eine mentale Übung oder auf etwas, was man ganz bewusst im Spiel oder bei sich persönlich achten soll, weil es vielleicht wichtig sein könnte. Hast du, und diese Kategorie würde ich gerne an dich übergeben, hast du vielleicht irgendwas aus deinem Training, Umfeld, deiner Erfahrung heraus, einen Tipp für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, den die für ihr Spiel mitnehmen können?
Also was ich jedem immer rate, ist, der sich verbessern möchte, generell einfach viel zu spielen, also viele Ligaspiele, viele Turniere, auch viel zu anderen Trainings fahren, einfach auch unter anderen Leuten sein und so, das hilft einem wirklich, wenn man auch gegen andere spielt, nicht nur gegen den Computer oder gegen sich selber. Und das Allerwichtigste ist, Spaß haben. Also man soll sich zu nichts hinzwingen, wo man denkt, man müsste irgendwo hinfahren. Man soll nur das machen, worauf man wirklich Spaß hat, weil auch dann weiß man auch, dass man seine Leistung dann auch eben abrufen kann, weil das sonst fühlst du dich ja gezwungen irgendwo hin und dann hat man halt keine Lust und dann geht's auch einfach nicht. Deswegen empfehle ich auch immer einfach viel spielen und Spaß haben.
Sehr schön. Dem gibt's nichts hinzuzufügen. Das lasse ich einfach so stehen. Vielen, vielen Dank dafür. Ich habe noch eine letzte Frage. Wer gewinnt das World Matchplay?
Oh, würde ich jetzt einfach
fürs,
mal
fürs Ende aufgehoben.
Ja, also ich hoffe, wer es macht, ist mein absoluter Lieblingsspieler of all time oder zumindest der, der aktiv jetzt noch spielt,
jetzt
Johnny Clayton.
Gespannt.
Bei dem hoffe ich wirklich, dass das macht. Oder halt auch Gary Anderson war auch einer meiner Vorbilder. Dem hoffe ich auch, dass das gewinnt. Aber realistisch würde ich sagen, ja, Luke Littler, glaube ich, dass der wieder mal zupackt. Aber dass der zumindest
das
auf einen überraschenden Finalisten... Ja, ich würde mich natürlich für beide Deutschen freuen. Also für Nico umso mehr. Martin kenne ich jetzt nicht persönlich, aber trotzdem würde ich mich für den auch mit freuen.
Wir haben jetzt auch nicht die geilste Auslosung gekriegt, muss man sagen.
Ja, leider. Aber das ist halt schon seit Jahren so.
Aber da
so
rennt
bei
auch
den
kein Fall Obst rum beim World Matchplay, muss man auch
natürlich nicht,
sagen.
Nee, aber man weiß ja auch,
aber
dass
Littler und
die,
Price
die da sind, die können es alle, ja.
Ja, ja, genau. Ja, sehr gut. Ich gebe meinen Take raus. Ich sag, Gervin Price holt endlich mal wieder. Es ist auch leider gegen Martin, es tut mir leid. aber ich sag, Gervin Price holt endlich mal wieder einen Major-Titel. So.
Kann man
das
nehmen.
Das waren unsere beiden Takes zum Abschluss. Jan, es hat mir einen riesigen Spaß gemacht. Wir haben meine normale Folgenlänge mehr als verdoppelt. Und ich glaube, das war aber für alle Zuhörerinnen und Zuhörer auch sehr, sehr gut so. Ich danke dir für deine ganzen Einblicke. Ich danke dir, dass du auch gesagt hast, ey, ich habe Bock da drauf. Ich nehme die Zeit. Das weiß ich sehr, sehr zu schätzen. Und ich denke, alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch. Und kann nur sagen, vielen, vielen Dank.
Ja, es hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht und danke nochmal für die Einladung und gerne wieder.
Sehr schön, das freut mich sehr. Dann bleibt mir nur zum Abschluss zu sagen, bleibt einfach mental gut drauf und orientiert euch an dieser spaßigen, lustigen und lockeren Art von Jan und wer weiß, vielleicht seid ihr auch bald auf der Bühne. Ich danke euch wieder fürs Zuhören und ich habe ja noch eine Sache. Und zwar, wer tiefer in die Materie einsteigen will von Mentaltraining, jetzt hätte ich es fast vergessen, in 2 Wochen, wenn ihr es hört, nur noch 1,5 Wochen, am 30. Juli ist mein neues Webinar. Und der Anmeldelink ist bei mir im Instagram in der Bio. Den packe ich euch aber auch unten in die Shownotes. Dann schaut da einfach mal vorbei. Da geht's nämlich um den ganzen Druck, den wir uns manchmal selber machen. Der Jan hat uns heute schon viele Einblicke da gegeben. Wenn ihr mehr daran arbeiten wollt, schaut da vorbei. In diesem Sinne, bleibt mental gut drauf. Bis nächste Woche. Ciao.
Das war Mental Darts Master, der Podcast für mentale Stärke im Dartsport. Redaktion und Inhalt Johannes Lipsius, Postproduktion und Hosting KissTalk Media.